Einen wunderschönen guten Morgen. Ich konnte es heute Vormittag doch noch einrichten zu kommen. Mein Auto hat mich verlassen, zumindest die Autobatterie. Da ging nichts mehr. Raphael war schon mit dem Fahrrad losgefahren, konnte mich nicht mehr mitnehmen. Jetzt musste ich mit der Bahn nachkommen. War aber nicht so schlimm.
Machst du das an?
Ich hatte dich noch angerufen. Ja, ist egal.
Ich habe dann die Nummer nicht gespeichert. Ich werde das ändern.
Ja, ist nicht so schlimm. Das bin ich Bahn gefahren, habe glücklicherweise ein Ticket gekauft. Da war sofort Kontrolle dann. Gab's auch noch. Das lohnt sich, ehrlich zu sein. Hätte ich 40 Euro zahlen müssen.
60?
Ja, 60 kostet das schon. Ja. So lange bin ich schon nicht mehr gestraft worden. Ja, wir haben ja von Barbara schon aus der Lesung gehört, heute ist ein Thema, das wir ja nicht so gern hören, wenn Jesus davon spricht, sich selbst zu verleugnen, oder Jesus sogar davon spricht, seine Angehörigen zu hassen, also wie man es in dem Beispiel auch übersetzen kann aus dem Griechischen. Wenn wir in dieses Gleichnis hineinschauen, da spricht der Schreiber zunächst davon, dass eine große Menge von Menschen mit ihm ging, also ihm nachfolge. Und ich habe mich gefragt, wie wir uns als Geschwister, als Gemeinde fühlen würden, wenn eine große Menge von Menschen unsere Gottesdienste besuchen würde. Ja? Wenn wir anfangen müssten, neue Räumlichkeiten zu suchen, weil die alten zu klein geworden sind. Wenn wir gut gelaunt und voller Vorfreude jeden Sonntag in die Versammlung gehen würden, in gespannter Erwartung darauf, ja, wer aller sich mit uns gemeinsam in dieses Boot des Glaubens an Christus setzen würde. Wahrscheinlich würden wir uns auch durch die große Menge an Menschen in unserem Glauben bestätigt fühlen, weil eben so viele mit uns gehen. Und Ähnliches vermute ich mal, haben auch damals die Jünger empfunden, so Petrus und Jakobus und Thomas. Denn einige Zeit sind sie ja schon diesem Jesus nachgefolgt, seiner Lehre. Und wenn solche Menschenmassen, die er ja immer wieder angesprochen hat, wie ein charismatischer Führer, und das ganz ohne diese Manipulationsinstrumente, wie wir sie kennen, von Politikern, Verkäufern oder Werbetextern, sondern Jesus hat Menschen angezogen, da fühlen sich natürlich auch Jünger dann bestätigt in ihrem Glauben, in ihrem Glaubensleben, wenn diese Person Jesus eben Menschen so anspricht, weil er eine außergewöhnliche Persönlichkeit gewesen sein muss. Folgten ihm auch große Volksmengen nach. Die einen dachten ja, dass er der Messias sein würde, der die Römer endlich aus Judäa vertreiben würde. Andere haben sich natürlich von seiner ungewöhnlichen Lehre und vor allem von seinen machtvollen Taten in den Bann gezogen gefühlt. Und wieder andere waren nur da aus Neugierde. Aber Jesus, und das sieht man in diesem Beispiel, war nicht daran interessiert, die Massen zu begeistern. Nicht, dass er versucht hat, die Menschen davon abzuhalten, ihm nachzufolgen. Allerdings umreißt er, und das machen alle großen Führungspersönlichkeiten, ganz klar die Bedingungen seiner Nachfolge. In deutlichen Worten macht er klar und verständlich, dass ein Mitlaufen mit der Masse noch lange nicht bedeutet, ein Nachfolger Christi zu sein. Jetzt frage ich, was sind nun die Bedingungen, die Jesus skizziert? Was ist das Anforderungsprofil an seine Nachfolger? Im Gleichnis, wenn ich das noch einmal lesen darf, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. In diesem Gleichnis hören wir das Wort Hass im Mund oder aus dem Mund von Jesus. Jesus ist der Mann, der die Liebe gepredigt hat, die Liebe zu Gott, die Liebe zu seinen Mitmenschen, ja sogar die Liebe zu seinen Feinden, für sie zu beten, spricht hier von Hass. Jetzt haben einige ein Problem damit, mit diesem Wort, und deuten es um in weniger Liebe. Aber kann das richtig sein? Andere Menschen weniger zu lieben, damit man mehr Liebe für Gott hat oder seinen Nächsten zu hassen, wo die Schrift gebietet, wo es selbst Jesus gebietet, seine Frau zu lieben, oder die Schrift gebietet, den Ehemännern, die Frauen zu lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Und im ersten Timotheusbrief heißt es, wenn jemand die Seine nicht versorgt, besonders seine Hausgenossen, der hat den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Heide. Also weniger Liebe für seine Nächsten, für seine Familienangehörigen, kann damit nicht gemeint sein. Jesus will also nicht die Familienbande zerstören und gibt selbst ein Beispiel, als am Kreuz hängend noch das Wohl seiner eigenen Mutter in die Hände seines Lieblingsjüngers gibt. Die Worte "und hasst nicht auch sich selbst" in dem Gleichnis geben uns den Schlüssel dazu, was Jesus wirklich meint. Ein Jünger, der soll seine Angehörigen, seine Freunde in demselben Maß hassen, wie er sich selbst hasst. Und ein Mensch kann sich eigentlich nicht selbst hassen. Oder doch? Alles, was niedrig, was gierig, was die Begierden sind, das soll er hassen in sich selbst. Alles, was ihn je wegzieht von Jesus, alles, was schlecht ist in dir, das sollst du hassen. Und alles, was schlecht ist in den Menschen, die dir sehr nahe stehen, alles, was in ihnen dich wegzieht von deinem Gott, von Jesus, das sollst du hassen. Er soll sie lieben wie sich selbst und hassen wie sich selbst. Alles, was trennend ist von Gott, soll der Mensch hassen. Er soll es ablehnen, soll ihn wegbringen. Es sind diese unsichtbaren Fäden, die einen Menschen manchmal zurückhalten können, näher an Jesus ranzukommen. Mehr von dieser Freude, von dieser Fülle, die Jesus verspricht. Er verspricht den Menschen ja ein Leben in Fülle. Das kann ihn davon abhalten. Also wenn eines Menschen Freunde oder Familie sich zwischen ihn und Christus stellen, dann muss der Jünger bereit sein, seine liebsten Mitmenschen wie seine Feinde zu betrachten. Und das kann passieren, dass die liebsten Mitmenschen vielleicht deinen Glauben in eine Ecke drängen wollen, dass sie die Notwendigkeit der Umkehr einfach heruntergespielt wird, dass das nahende Gericht, worauf wir Menschen alle zugehen, einfach runtergespielt wird und nicht so tragisch angesehen wird. Hier muss ein Jünger Jesu Entscheidungen treffen in seinem eigenen Leben. Die harten Bedingungen, auf die Jesus eben hinweist, können durchaus abschreckend sein auf eine oberflächliche Begeisterung, die zunächst da ist. Aber die Gemeinde Jesu verspricht nicht Hilfestellungen für Alltagsprobleme der Menschen, um so die Gemeinderäume zu füllen. Man kann nicht unter dem Deckmantel der Religion geistlichen Materialismus betreiben. Kommt nur her zu Jesus, dann wird alles gut. Dann ist alles besser. Dann wirst du ein Leben haben, das ist so toll. Nein. Jesus sagt ganz klar, es gibt Bedingungen. Dein Leben, und in deinem Leben werden Entscheidungen auf dich zukommen, die du treffen musst, die hart sind. Amen. Wenn du weiterhin auf meinem Weg bleiben möchtest. Jesus war in seinen Reden immer kompromisslos ehrlich. Er verheimlichte die Schwierigkeiten nicht, um möglichst viele Menschen für sich zu gewinnen. Er wollte keine Nachfolger, die irgendwelchen Illusionen nachlaufen. Anhand der beiden Gleichnisse lehrt Jesus, dass jeder, der sein Jünger werden will, erst die Kosten des Unternehmens überschlagen soll. Es wäre ausgesprochen dumm von jemandem, mit dem Bau eines Turms zu beginnen, ohne sich vorher zu überlegen, ob das Geld dazu ausreicht, den Turm auch fertig zu bauen. Wenn jemand sein Bauwerk nur bis zur Hälfte fertigstellen kann, wird er zum Gespött der Leute. Und genauso töricht wäre es zum Beispiel, wenn du gegen jemanden vor Gericht ziehen würdest, um dein Recht zu erkämpfen und dir nicht vorher Gedanken machst, ob du überhaupt die Mittel dazu hast, gegen den bestehen zu bleiben, sonst zieht er mit einer Horde von Rechtsanwälten gegen dich auf und du verlierst nicht nur dein Recht, sondern auch noch dein liebes Geld und stehst am Ende als Dummkopf da. Und diesen Vergleich macht Jesus mit einem Menschen, der Jesus, der ihn nachfolgen will, der ein Christenleben beginnen will, nicht nur über den Beginn nachzudenken, sondern über das Ende. Der Weg eines Christen gleicht eben nicht einem Sprinter, sondern einem Marathonläufer. Marathon sind 42,2 Kilometer. Und sogar wenn deine Kraft nur ausreicht bis Kilometer 38, bist du genauso arm dran wie jemand, der gar nicht begonnen hat. Oder vielleicht sogar noch ärmer. Bevor ein Mensch Christ wird, sollte er sich einige Fragen stellen. Bin ich bereit, mich selbst zu verleugnen? Wenn ein Mensch den Weg Christi betritt, dann ist es das Ende seines eigenen Lebens. Selbstverleugnung ist die erste Bedingung der Jüngerschaft. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst, sagt Jesus in Matthäus 16,24. Damit ist eben keine vorübergehende Selbstaufgabe gemeint, sondern sich selbst verleugnen heißt, nicht länger zum eigenen Vergnügen und nach eigenen Wünschen zu leben, sondern Gottes Willen für dein Leben zu erfragen und sich seinem Willen für dein Leben unterzuordnen. Christus sagt, gib mir alles, ich will dein ganzes Leben, nicht nur einen Teil von dir, einen Teil deiner Zeit, einen Teil deines Geldes, ich möchte alles, was dir gehört, möchte ich. Ich will dein altes Ich nicht quälen, ich will es nicht eine Zeit lang bedrängen, sondern ich will es töten und aus dir einen neuen Menschen machen. Halbes ist nichts Ganzes, lauwarme werden ausgespien aus dem Munde des Herrn. Offenbarung 3,16. Im 1. Timotheusbrief schreibt Paulus an genannte Person, die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn die Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Aber du, Gottes Mensch, fliehe das, jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld und der Sanftmut. Wenn du Entscheidungen triffst für Jesus und gegen diese Welt, dann hat das sehr viel damit zu tun. Jesus gibt genauso viel, wie wir brauchen zum Leben. Aber nicht, um reich zu werden. Aber vielleicht hörst du des Öfteren einmal von Altersgenossen, die nicht an Jesus glauben, was hast du aus deinem Leben gemacht? Was hast du mit den Mitteln gemacht, die dir zur Verfügung standen? Warum hast du noch kein Eigentum? Warum hast du nicht Häuser, die du gekauft, renoviert und jetzt teuer vermietest? Oder warum hast du das und das noch nicht mitgemacht? Ja, weil du Entscheidungen getroffen hast in deinem Leben, um Jesus gehorsam zu sein. Weil es nicht darum geht, in dieser Welt deinen Willen zu verwirklichen, sondern in deinem Leben darum geht, Jesu Willen zu verwirklichen. Und das können durchaus diese unsichtbaren Fäden sein, die aus der Welt einen Menschen, der Christus nachfolgt, zurückhalten und immer wieder runterziehen. Und davon müssen wir uns trennen. Und davon spricht auch Jesus, seine Mitmenschen zu hassen, wenn man es richtig versteht. Die zweite Frage ist, bin ich bereit, in der Lehre von Jesus zu bleiben? Wenn jemand Christ wird, dann muss er sich fragen, ob er auch wirklich bereit ist, bei der Lehre von Jesus Christus zu bleiben. Denn schließlich hat dieser Mann aus Nazareth einige Dinge von sich behauptet, die wirklich nachreichende Folgen haben. Dem römischen Prokurator Pontius Pilatus sagte er, dass er ein König sei. Er erklärte, dass er der im Alten Testament verheißene Messias sei. Er sagte, dass er das Licht der Welt, das Brot des Lebens, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Der Retter der Menschen, der einzige Weg zum einzigen Gott. Das ist in seiner Lehre absolut und totalitär. Man muss sich wirklich fragen, ob man in dieser Lehre bleiben möchte. Den Anspruch, den Jesus stellt, ob man dabei bleiben möchte und kann. Die Bindung an diesen Jesus schließt ein Leben nach seinen Geboten ein. Wahre Jüngerschaft bedeutet, den Worten Jesu gehorsam zu bleiben. Dieser Faktor muss bei der Kostenüberschlagung unbedingt berücksichtigt werden. Es ist so, als ob Jesus jeden einzelnen Menschen, der ihm nachfolgen will, persönlich fragen würde, bist du bereit, dich nur von meiner Lehre leiten zu lassen? Bist du bereit, die andere Backe hinzuhalten, wenn du auf die eine geschlagen wirst? Oder willst du nach dem Prinzip Auge um Auge und Zahn um Zahn zu leben? Willst du geliebt? Willst du lieben, wo du gehasst wirst? Willst du für diejenigen beten, die dich verfolgen? Bist du bereit, irdische Reichtümer für himmlische Schätze aufzugeben? Willst du die Belange meines Reiches an die erste Stelle in deinem Leben stellen? Das sind sehr ernste Fragen, die Jesus jeden Einzelnen fragt. In der Bergpredigt zeichnet er eine kurze Darstellung dieses Christenlebens. Anhand dieser Darstellung muss jeder Mensch eine Entscheidung treffen. Und dann die dritte Frage, bin ich bereit oder bist du bereit, Christus bis zum Ende zu folgen? Viele Menschen folgen Jesus, solange der Weg leicht und angenehm zu gehen ist, aber wenn es beschwerlich wird und kein Ende abzusehen ist, geben sie auf. Und gerade in diesem Fall ist das Gleichnis vom Turmbau ebenso wichtig. Der Turm, wenn ich den beginne zu bauen, dann muss ich ihn auch zu Ende bauen. Ich muss vorher entscheiden, ob ich mit den Kosten zurechtkomme. Und wenn ein Mensch beginnt, aus eigener Kraft zu bauen, wird er scheitern. Das ist so sicher wie das Amen im Gebet. Er wird scheitern daran, weil er nicht die Kraft hat. Aber wenn ein Mensch lernt oder versteht, dass er keine Kraft hat, dass er nicht in der Lage ist, diesen geistlichen Kampf zu kämpfen, dass er nicht in der Lage ist, auch nur einen Schritt zu tun, auch nur einen Handgriff zu tun, ohne die Kraft von Gott zu nehmen, dann wird er scheitern. Wenn er aber lernt, das zu tun, dann wird er es vollbringen können. Wenn er begreift, dass er von Jesus alles bekommt und dass Jesus möchte, dass er diesen Turm baut, dass er dieses Bauwerk fertigstellt und dass von ihm jederzeit die Kraft kommt, die notwendig ist. Denn Jesus sagt, meine Last ist leicht, mein Joch ist sanft, dein Leben wird keine Quälerei werden. Das sind Entscheidungen, die du immer wieder treffen musst. Wenn ein Mensch das versteht, dann wird er den Turm zu Ende bauen. Denn Jesus wird ihm immer wieder das geben, was notwendig ist. Aber klug sein, das ist wichtig. Das zeigt auch das Beispiel von den 10 Jungfrauen, die dem Bräutigam entgegengehen. 5 von ihnen waren klug und hatten genug Öl dabei, um bis zum Ende durchzuhalten. Ich persönlich glaube nicht, dass Jesus in dem Beispiel die Begeisterung seiner Zuhörer dämpfen will, aber er möchte den Menschen eben auf die harten Tatsachen des christlichen Lebens hinweisen. Er sagt, dass es besser ist, nicht anzufangen, als mit Pauken und Trompeten loszulegen und dann sammelklagenlos unterzugehen, weil man eben die Kosten falsch kalkuliert hat. Jesus möchte zum Nachdenken anregen, die Kosten zu berechnen, was den Preis der Nachfolge betrifft. Vielleicht kostet es dem Nachfolger seinen Wohlstand, vielleicht seinen gesellschaftlichen Status, vielleicht seine Karriere oder die Kontrolle über Zeit und Geld. Vielleicht heißt es aber auch, von der Familie getrennt zu werden oder mit dem eigenen Leben zu bezahlen. Jesus macht auf die harten Bedingungen aufmerksam. Nicht verschleiert, nicht im Laufe der Zeit, wenn schon alles zu spät ist, er gibt diese Informationen zu Beginn. Weil er durch und durch wahrhaftig ist, kein Werbefachmann und kein Verkäufer, sondern Gottes Sohn. Er will, dass diejenigen, die ein Leben mit ihm beginnen, den Weg auch zu Ende gehen. Amen.